Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben heute schon einiges über hochauflösende bildgebende Verfahren, CD-basierte bildgebende Verfahren gehört, die die ossologische Forschung in den letzten Jahren sehr stark belebt haben. Im Jahr 2009 haben wir, um diese Methoden, die wir in Wien zur Verfügung haben, optimal nutzen zu können, das Research Network Osteology, kurz RNO Wien, gegründet. Dabei handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk, das sich auf die osteologische Forschung konzentriert. Und es deckt die Bereiche neben der Bildgebung eben auch andere Bereiche der osteologischen Forschung ab. Wir haben den Bereich der Molekularbiologie, inklusive der Genexpression. Wir haben im Bereich der Biomechanik, haben wir jetzt gerade von Peter Wagner viel dazu gehört. Wir haben die Bereiche der historischen und der virtuellen Anthropologie, heute schon präsentiert von Gerhard Weber. Und wir haben die klinische Osteologie und natürlich die Anatomie. Wir haben momentan Zugang zu drei verschiedenen hochauflösenden CD-basierenden Geräten in Wien. Eben das Swisscom Micro-CD in Wiener Micro-CD Lab von Gerhard Weber. Hier ein Beispiel eines Scans durch einen, von einem kompletten Schädel. Und zwar ist es genau der Schädel, den wir von der Frau Direktorin Patzak heute schon gesehen haben, nämlich der Leontiersis-Schädel. Das war das letzte Präparat, das sie gezeigt hat. Es ist nur ein Ausschnitt aus der Schädelbasis mit einer Auflösung von 80 Mikrometer. Dann gibt es auf der Technischen Universität im Institut für Leichtbahnstruktur Biomechanik ein Mikro-CT-Tischgerät, das ist eher für kleinere Knochenproben geeignet, wie hier eine Knochenbiopsie mit einer Auflösung von 12 Mikrometern. Und dann haben wir ebenfalls von Peter Wager schon einiges dazu gehört, das Extreme-CT, das ist namentlich ein HRPQ-CT, ein High Resolution Peripheral Quantitative CT. Der große Vorteil dieses HRPQ-CT ist die Möglichkeit einer in vivo und einer nicht invasiven Untersuchung der Knochenmikrostruktur und der Knochenmikroarchitektur mit einer sehr hohen Auflösung. Wir untersuchen Patienten mit einer Auflösung von 82 Mikrometer Voxelgröße. Man spricht häufig von einer virtuellen Biopsie, da es die Möglichkeit bietet, ein und dasselbe Knochenareal zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu untersuchen. Wie schon erwähnt, können wir in vivo messen. Wir messen mit 82 Mikrometer Voxelgröße die distalen Extremitäten, distaler Radius und distale Tibia. Hier ein Radius mit 82 Mikrometer. Und ex vivo kommen wir runter bis 41 Mikrometer Voxelgröße. Hier ein Beispiel einer Knochenprobe aus einem Hüftkopfpräparat. Eine Patientenmessung läuft folgendermaßen ab. Patient wird in sitzender Position gemessen. Unterarm bzw. Unterschenkel werden in einer speziellen Carbon-Haltevorrichtung positioniert. Und der Unterarm wird dann mit einer aufblasbaren Druckmanschette fixiert, um Bewegungsartefakte zu vermeiden. Das ist eines der größeren Probleme. Wir kommen zwar mit der Auflösung sehr weit runter, das erkauft man sich, aber mit dem Problem, dass man die Bilder unter Umständen leicht verwackeln kann. Das ist vor allem ein Problem bei Patienten, die einen starken Tremor haben, zum Beispiel. Wenn der Patient in diesen Carbon-Schienen gelagert ist, dann wird das Ganze in der relativ kleinen Gateway-Öffnung des HRPQ-CD positioniert und dann wird die Messung durchgeführt. Standardmäßig messen wir in einem definierten Abstand von einem Punkt an der Gelenksfläche eine 9 mm Schicht. Wir messen 110 Schichten. Das dauert ca. 3 Minuten, so eine Messung, und die resultierende Effektivdosis für den Patienten ist im Bereich von etwa 3 Mikrosievert. Das heißt, wenn man einen typischen Patienten, einen Osteoporose-Patienten nimmt, der bekommt eine Messung Unterarm, Messung Unterschenkel, so kommen wir auf eine Effektivdosis für den Patienten von etwa 6 Mikrosievert. Wenn man annimmt, dass wir etwa 7 Mikrosievert Effektivdosis an natürliche Hintergrundstrahlung pro Tag in Österreich haben, dann sind wir da sehr weit unten mit der Effektivdosis. Und im Vergleich zu einem klinischen CT, einem Multislice-CT, da liegen wir im Bereich von Millisievert. Das heißt, die Strahlenexposition ist sehr gering von diesem Gerät. Die typischen Patientengruppen am Extreme TD sind die große Gruppe der Osteoporose-Patienten. Wir untersuchen Patienten mit primärer idiopathischer Osteoporose, genauso wie alle möglichen Formen der sekundären Osteoporose. Man sieht hier in der mittleren Abbildung ein Beispiel für eine Transplantations-Osteoporose und hier in der rechten Abbildung sieht man einen Sonderfall einer Osteoporose nach einer langfristigen Immobilisation. Das Interessante ist nun, dass bei Patienten, die in der Densitometrie mittels DEXA ähnliche T-Score-Werte aufweisen, wir ein völlig unterschiedliches Erscheinungsbild in den HRBQ-CT-Messungen haben können. Das heißt, zwei Patienten, die Hausnummer einen T-Score von minus 2,5 im Schenkelhals haben, können in HRBQ-CT völlig anders aussehen. Wir sehen im Prinzip neue radiologische Zeichen. Was wir oft sehen, ist ein sehr poröser Cortex, wir sprechen von Cortical Porosity. Wir sehen häufig sehr weite intertrabekuläre Abstände. Hier das Beispiel haben wir vorhin schon gehabt, einer Immobilisationsosteoporose. Wir sehen häufig sehr diffuse Trabekelstrukturen mit sehr dünnem Cortex, wie hier in der Tibia. Und wir sehen aber auch ganz spezielle Ausrichtungen der Trabekel, wie hier am Radius, da erscheinen die Trabekel richtig strähnig. Und was auch noch ganz typisch ist für spezielle Patientengruppen, ist, dass die richtige Löcher im trabekulären Knochen haben. Also wir sprechen von Defect Clusters. Das ist eine der großen Herausforderungen, vor der wir stehen, diese radiologischen Zeichen mit einem klinischen Bild in Zusammenhang zu bringen. Neben diesen typischen Patientengruppen untersuchen wir auch spezielle Patienten. Wir untersuchen Patienten mit Kahnbeinfraktur, hier ein frakturiertes Kahnbein mit breitem Frakturspalt. Hier in dieser Abbildung sieht man eine Gegenüberstellung einer herkömmlichen Multislice-CT-Aufnahme während einer Frakturheilung. Man sieht hier einen Frakturspalt, Auflösung in etwa 1 mm. Oder schichtiger, besser gesagt, 1 mm und nach Frakturheilung eine HRBQ-CT-Messung mit 82 Mikrometer Voxelgröße. Man sieht hier keinen Frakturspalt mehr. Die typische Zuweisung lautet hier Frage nach knöchernem Durchbau. Daneben haben wir auch orthopädische Untersuchungen. Wir können mit dem HRBQ-CT auch noch weiter distal messen. Wir können Finger messen. Hier zum Beispiel eine Knochenzyste im Bereich des vierten Fingers. Und was auch im Bereich des Möglichen ist mit dem Extreme CT, ist das obere Sprunggelenk. Alles, was bei der unteren Extremität weiter distal ist, ist nicht mehr zugänglich für das Extreme CT, da der Fuß dorsal flektiert gemessen wird und wir sonst durch die große Objektik starke Artefakte bekommen. Ex vivo können wir natürlich auch untersuchen, wie schon erwähnt, mit bis zu 41 Mikrometer Auflösung. Alle Aufnahmen hier sind mit 82 Mikrometer gemacht worden. Grund dafür, dass wir trotzdem oft nur mit 82 Mikrometer messen, ist einfach der erhöhte Speicherplatzbedarf. Wir untersuchen in bestimmten Studien historische Knochen, eben aus dem Nahenturm von der Frau Direktorin Barzak zur Verfügung gestellt. Wir haben hier einen Morbus Patchett. Wir sehen im HRBQ-CT sehr eindrucksvoll diese Trabekularisierung und diese starke Verdickung des Cortex. Man spricht auch von Inside-Out-Cortex. Daneben schauen wir uns auch andere Präparate an, wie zum Beispiel Hüftkopfpräparate von Patienten mit einer aseptischen Hüftkopfnekrose. Hier im HRBQ-CT auch typische Regionen zu unterscheiden, das nekrotische, das sklerotische und das gesunde Trabekelareal. Und das ist ein Beispiel eines Patienten, der eine totale Endoprothese nach einer Schenkelhalsfraktur bekommen hat. Da bekommen wir auch frisch aus dem OB die Hüftkopfpräparate und untersuchen sie mit dem Extreme CT. Wie funktioniert die Auswertung, die Standardauswertung, die von der Herstellerfirma bereitgestellt wird? Liefert uns Dichte- und Strukturparameter. Bei der Dichteparameter ist der große Vorteil nun gegenüber zur herkömmlichen Knochendichtemessung, dass wir einen VBMD, also eine Bone Mineral Density in einem bestimmten Volumen erheben können. Wir können eine Overall Density messen und können dann aber auch noch trabekulären und kortikalen Knochen in der Dichte unterscheiden. Die Strukturparameter sind abgeleitet aus der klassischen Histomorphometrie. Wir haben das BVTV, Anteil des Knochenvolumens an Totalvolumen. Wir haben die Trabekelzahl, Trabekeldicke, Trabekelabstand und die Inhomogenität des Trabekelnetzwerkes. Und die Dicke der Kortikalis können wir auch erheben. Es haben einige Studien, unter anderem von Boudreau 2005 und Sonne-Render 2007, gezeigt, dass mithilfe dieser Dichte- und Strukturparameter eine Differenzierung der WHO-Gruppen Osteoporose und Osteopenie möglich ist und andererseits aber auch eine Differenzierung von Patienten mit und ohne Frakturen, namentlich vertebrale Fragilitätsfrakturen. Das heißt, Patienten, die eine vertebrale Fragilitätsfraktur erlitten haben, zeigen in HRBQ-CT der distalen Extremitäten unterschiedliche andere Dichte- und Strukturwerte als Patienten ohne Fraktur. Neben diesen Standardauswertungen haben wir in unserer Arbeitsgruppe hier in Wien einige andere neue Ansätze zur Auswertung der HRBQ-CT-Daten. Kollege Alexander Valentinic hat einen Algorithmus entwickelt, der Threshold-unabhängig auf Textureigenschaften basierenden Algorithmus die Trabekelknochen in bestimmte Klassen einteilt. Derzeit haben wir 5 Klassen definiert, wo sich herausgestellt hat, dass also in ersten Tests dass man mit diesen Klassen sehr gut osteoporotische von gesunden Probanden unterscheiden kann. Neben den Trabekelklassen beschäftigt sich ein Kollege Lukas Fischer mit der Trabekeldynamik. Dabei geht es um die Veränderung der Trabekeleigenschaften über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, Patient kommt zu einer Erstuntersuchung und dann in Abständen von 3, 6, 12 Monaten und so weiter kommt der Patient immer wieder und mit einem Algorithmus, mit einem Optical Flow Field Algorithmus, wird quantifiziert, wie sich jedes einzelne Pixel über einen bestimmten Zeitraum verändert. Das heißt, man kann Trabekeleigenschaften zeitlich, Änderungen der Trabekeleigenschaften zeitlich festhalten. Uns interessieren auch die Eigenschaften des Cortex. Besonders interessant ist eine Trennung, eine automatische Trennung von kortikalen und trabekulären Knochen, ebenfalls wieder mit einem Threshold-unabhängigen Algorithmus, der auf Textureigenschaften basiert und daneben auch andere Algorithmen, die auf Cortex-Eigenschaften, die Cortical Porosity, fokussiert sind. Wir haben von Peter Wager schon einiges über die finite Elemente-Analysen basierend auf HRBQ-CT-Daten gehört. Da geht es eben darum, die biomechanischen Eigenschaften des Knochens zu analysieren. Tatsache ist, dass das Extreme-CT momentan ausschließlich für wissenschaftliche Forschung eingesetzt wird, es aber durchaus sehr hohes Potenzial hat für eine klinische Routineanwendung. Denkbar ist Einsatz dieser virtuellen Biopsie zur routinemäßigen Verlaufskontrolle und zur Therapiekontrolle bei Osteoporose und anderen Stoffwechselerkrankungen des Knochens, ebenso wie als diagnostisches Werkzeug in Ergänzung zur DEXA und wie wir vorhin gesehen haben, als zur Diagnose und Verlaufskontrolle der Kambeinfraktur. Es ist also durchaus denkbar, dass das Extreme-CT in absehbarer Zeit den Einzug schafft von der wissenschaftlichen Forschung in die klinische Routine. Hier sind noch die Geräte, die wir in Wien haben, zur Verfügung haben und über das Research Network Osteology zugänglich sind, die Mitgliedern des RNO aufgelistet. Wer Interesse an dieser Tabelle hat, ich habe das in ausgedruckter Form mit, kann gerne so eine Liste von mir haben. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.